Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Ja, Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und wir stehen kurz vor einem Saisonstart, nämlich in der dritten Liga. Da geht es jetzt am Freitag los. Direkt ein großes Traditionsduell, 1860 München gegen Preußen Münster. Christian Brausch ist da, Funke-Reporter.
Hallo.
Ich bin Timo Düngen, vertrete sozusagen die Radioseite. Und bevor wir natürlich generell auf die dritte Liga gucken wollen, gucken wir uns natürlich den Revierclub in der dritten Liga an, den MSV Duisburg. Und Christian, da haben wir oft drüber gesprochen, haben gesagt so, boah, beim MSV, das wird eine ganz, ganz schwierige Kiste. Trotzdem ist jetzt auf einmal so gefühlte Euphorie beim MSV da. Denn letztes Testspiel gegen Stoke City, ein 1-1 geholt, das sah schon ganz ordentlich aus plötzlich.
Das ist tatsächlich so. Auch ich war ja relativ lange skeptisch, bin es eigentlich immer noch, aber trotzdem war das Ergebnis, das Spiel völlig in Ordnung. Mit Marvin Kompe haben wir jetzt noch jemanden geholt, der so ein bisschen den Leitwolf geben soll, auch wenn er letztes Jahr nicht viel gespielt hat. Aber er scheint fit zu sein, motiviert und will die Sache angehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer am Samstag kommen. Ob das die Euphorie widerspiegelt oder ob es so eine erste Ernüchterung ist. Weil mit Sonnenhof Groß-Asbach ist jetzt nicht der klangvollste Name in der Liga, wo so viele klangvolle Namen sind. Da hätte sich wahrscheinlich jeder ein bisschen was anderes gewünscht jetzt zum Start, um zu schauen, dass man das Stadion noch relativ voll kriegt. Denn mit 14.000 Zuschauerschnitt zu planen, ist ambitioniert. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube weiterhin nicht, dass der MSV ganz vorne dabei sein wird, aber lass mich gerne eines Besseren belehren.
Ja, also auch die Zuschauerzahl, du hast sie angesprochen, da bin ich tatsächlich auch gespannt, weil Sonnenhof Groß-Asbach ist halt so leider so der Inbegriff der dritten Liga. Wenn du absteigst, das waren wirklich Sprüche, die ich auch so aus dem MSV-Umfeld auch von einigen Spielern oder Verantwortlichen gehört habe, nach dem letzten Spiel in Hamburg beim HSV. Na super, nächste Saison wieder gegen Groß-Asbach. Also das merkt man halt schon. Ansonsten aber scheint diese Mannschaft wirklich ja zusammengefunden zu haben. Sie hatte auch keine andere Wahl, weil es waren ja nicht so viele Leute da.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob die wirklich so zusammengefunden haben, schon bei 20 neuen oder 20 Abgängen und den ganzen Neuzugängen. Am Ende werden vielleicht zwei noch in der Startelf sein mit Stoppelkamp und ich weiß gar nicht, wer noch im Moment sein könnte. Die,
Tim Albutat ist auf jeden Fall noch einer.
Genau, die in der letzten Saison schon dabei waren. Es wird brauchen. Zeit haben sie eigentlich nicht. Man hat nichts verändert beim Führungspersonal.
Grilic
ist noch da, Lieberknecht ist noch da. Geht der Saisonstart schief, wird es wahrscheinlich ein Pulverfass werden. Daher müssen sie sofort funktionieren. Aber ob es wirklich schon richtig reibungslos läuft, ich kann es mir kaum vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man viele Leute aus der dritten oder Regionalliga geholt hat und jetzt nicht so eine lange Vorbereitung hatte, dass da eigentlich schon ein Reinrad ins andere greifen kann.
Und vor allen Dingen sucht der MSV ja weiterhin noch. Also immer noch ist dieser Kader nicht komplett. Jetzt gibt es einen Testspieler, letzte Saison in Saarbrücken gespielt.
Auch wieder Regionalliga.
Auch wieder Regionalliga.
Ambitioniert Regionalliga zwar im Südosten, aber
Südwesten keinen Vertrag bekommen,
genau,
jetzt für die neue Saison.
Beim FCS keinen Vertrag bekommen. Daher auch keiner, der, wo man dann sagt, ja, der rettet jetzt irgendwas. Wahrscheinlich. Ich kenne ihn persönlich natürlich nicht. Aber gefühlt guckt man halt weiter in diesen unteren Ligen. Ansonsten ja, soll nur noch ein dritter Torwart kommen. Das ist dann am Ende einer, der kommen muss, wo man einen dritten Mann haben muss. Aber vermutlich wird jetzt keiner mehr kommen, der in der Spitze den
grundlegend verstärkt.
Genau,
sozusagen.
Der die Mannschaft da grundlegend verstärkt.
Auf einen, auf den der MSV wahrscheinlich ganz, ganz große Stücke setzen wird und ich persönlich auch, ist halt Moritz Stoppelkamp. Ich glaube, in der dritten Liga kann das wieder so ein Unterschiedsspieler sein. Gehst du da mit mir oder sagst du eher, der Stoppel, der ist auch schon über seinen Zenit hinaus?
Nein, also normalerweise sagt man ja heute schon ab 30, dass man so zum alten Eisen geschoben wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass er richtig Bock hat. Er kommt aus Duisburg, er verkörpert den Verein. Er verkörpert auch das, was man eigentlich in der dritten Liga braucht. Die Zeiten, wo er als Stolperkamp verschrien wurde, die sind lange vorbei. Und ich denke, dass er so gereift ist und körperlich noch auf der Höhe, dass er wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein wird, der die Leute mitreißen will und kann.
Und gerade deswegen ist er jetzt auch der neue Kapitän. Da gab es auch nur aus Mannschaftskreisen, sogar bei Instagram, Ahmed Engin hat zum Beispiel da gepostet, Mensch, Nummer 10 Kapitän, geile Nummer Stoppelinho. Also
es gab keine andere Wahl, glaube ich.
Es gab
natürlich
keine andere Wahl.
Zu der Zeitpunkt war der Marvin Kompern noch nicht da. Wäre ein Kandidat gewesen, der von den Neuen das machen kann. Aber ansonsten gab es, glaube ich, wirklich keine Alternative zum Moritz Stoppelkamp.
Jetzt haben wir schon über Sonnenhof Groß-Asbach gesprochen, haben gesagt, das ist nicht so der klangvolle Name. Allerdings, die klangvollen Namen, die sind ja wirklich in dieser dritten Liga vorhanden. Also Kaiserslautern, 60 München, du hast Eintracht Braunschweig. Also von den Namen her klingt das schon sehr interessant.
Interessant auf jeden Fall. Vor allen Dingen Lautern, Braunschweig haben letztes Jahr große Probleme gehabt und greifen jetzt gefühlt an, wenn man sieht, wie sie am Transfermarkt zugeschlagen haben. Ich glaube, Kaiserslautern für dritte Liga fast 57.000 ausgegeben für neue Spieler. Braunschweig rüstet auf. Also die haben einiges vor. Was ich interessant finde, es hieß ja immer, bei diesem Traditionsverein, Investoren, bleibt mir bitte weg. Und mit Lautern hat man jetzt einen, wo ein Investor noch reingegangen ist. In Uerdingen gibt es den Herrn Polomarev, der richtig reinbuttert. Und Unterhaching geht an die Börse.
Das ist für mich
ganz
auch
tolles Thema.
Eine Riesensensation.
Ich bin mal gespannt, wer da alles zeichnet.
Ja.
Und dieses Thema Investoren kommt sogar jetzt im Drittliga-Fußball mittlerweile an, was vielleicht auch nicht ganz unlogisch ist, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, wie unfassbar schwer die dritte Liga zu finanzieren ist, vor allen Dingen, wenn man da Ambitionen hat und ein, zwei Jahre hinter den Erwartungen hinterherläuft.
Vor allen Dingen kannst du dir wahrscheinlich dann mit relativ wenig Geld, sage ich mal, relativ viel Macht einkaufen in der dritten Liga. Ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn du in der ersten oder zweiten Liga richtig investieren musst.
Klar, die Bewertung der Vereine ist dementsprechend niedrig und da reicht ein vermutlich einstelliger Millionenbetrag, um wirklich einiges an Prozenten zu erwirtschaften von dem Verein. Also Kaiserslautern gerade genannt, Braunschweig genannt, 1860 hat auch noch Herrn Ismaik, der sehr umstritten ist als Investor. Es wird ein Hauen und Stechen geben um die ersten Plätze. Ich könnte mir vorstellen, dass wie in den letzten Jahren die dritte Liga sehr, sehr ausgeglichen ist, dass auch Platz 8 und 9 gefühlt in den letzten vier Wochen der Saison noch oben oder unten reinrutschen können. Es gibt viele Teams, die wirklich sich den Aufstieg auf die Fahne geschrieben haben. Ingolstadt,
für mich der
Wettanbietern, nicht umsonst auch der Top-Favorit. Ja. Uerdingen will hoch, hat Herr Ponomara für ganz klar verlauten lassen, obwohl der Kader jetzt nicht so rund erneuert wurde wie sonst, auch
mit so
großen
Meister
Namen.
Vor allen Dingen jetzt auch wirklich einen Abgang hat, der wehtut.
Ja, Jan Kirchhoff natürlich ein ganz großer Name, der dazugekommen ist und jetzt auch neuer Kapitän ist schon. Aber ansonsten überraschend, viele junge Talente auch geholt von Zweitvertretung. Uerdingen glaube ich das gleiche wie im MSV, dass es nicht ganz für vorne reichen wird. Ansonsten, wer war denn noch bei den Magdeburg, bei den Sportwettanbietern ganz vorne dabei? Das wird wirklich eine sehr, sehr spannende Liga.
Was sich dann auch durchaus in den Zuschauerzahlen schon jetzt im Dauerkartenverkauf so ein bisschen andeutet. Allerdings, da muss man sagen, wenn man sagt, der KFC Uerdingen ist richtig ambitioniert, das will keiner sehen. Also
vielleicht auch, weil sie in Düsseldorf spielen. Ne? Letztes Jahr hatten sie die Heimspiele in Duisburg. Jetzt
genau,
in
da haben sie gesagt, nee, ja, Duisburg machen wir nicht mehr, wir ziehen nach Düsseldorf. Und jetzt ein noch größeres Stadion und wieder ein paar Mennekes. Also
ja, Dritte Liga Online, das Portal, hat ja die Vereine angeschrieben und gefragt, wie der Verkauf läuft. Uerdingen hat die Zahl, die da genannt wurde, ein bisschen revidiert. Aber trotz der neuen Zahl sind sie mit 700 gerade mal auf Platz 16, hinter Zwickau, hinter Jena, hinter dem hallischen FC. Ja, das verwundert mich schon. Also vor allen Dingen, nachdem man auf einmal dann Jan Kirchhoff verpflichtet hat, war nochmal so ein Zeichen zu sagen, immer, wir wollen wirklich nach vorne gehen, hätte ich gedacht, dass es deutlich mehr wären. Obwohl es im letzten Jahr, glaube ich, auch nicht viel mehr waren.
Es waren nicht viel mehr. Also es war wirklich immer ein sehr, sehr trauriges Bild in der Schauinslandreisen-Arena bei
jetzt,
Uerdinger Heimspielen.
Jetzt sind die 20.000 mehr fassende Arena. Das wird auch nicht großartig anders sein, vermutlich. Ich war sehr überrascht. Vor allen Dingen war ich sehr überrascht, dass auch Viktoria Köln
kaum
an letzter
Zuschauer.
Stelle steht,
ja.
Hinter Sonnenhof Groß-Asbach, obwohl jetzt auch in der Regionalliga kein Zuschauermagnet waren, ist jetzt nicht der Traditionsclub, aber nach so einem Aufstieg hätte ich schon gedacht, dass da ein paar Leute mehr kommen und sagen, ich möchte mir mal alle Spiele angucken.
Und es ist halt Köln. Also ich meine, das ist einfach nur mal eine Riesenstadt.
Ja.
Da kann man ja vielleicht mal Bock haben, sich so ein Drittligaspiel anzugucken.
Zumal Fortuna Köln abgestiegen ist und jetzt auch in der dritten Liga spielt. Nee, in der Regionalliga
spielt,
aus der dritten Liga abgestiegen,
genau.
Ist so, dass kein anderer Kölner Verein mehr drin ist. Ja, man weiß nicht. Also vielleicht ist das Stadion nicht attraktiv genug. Gibt es vielleicht viele Gründe, aber 290 Dauerkarten verkauft ist schon,
das ist
schon hart für die dritte Liga.
Das ist sehr, sehr hart. Dauerkartenstreit gab es auch so ein bisschen bei der zweiten Mannschaft von den Bayern, weil es vorher immer so war, wenn du bei den Profis sozusagen eine Dauerkarte hattest, konntest du zu den Amateuren. Das haben sie jetzt, glaube ich, abgeändert in der dritten Liga, weil sie gesagt haben, das ist ja jetzt auch ein Profiklub, sozusagen die zweite Mannschaft von den Bayern. Generell dieses ja, diese Situation, dass da eine zweite Mannschaft dann ausgerechnet jetzt auch noch von den Bayern spielt. Was macht das für dich aus? Ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig. Das hat für mich auch, bin ich ganz ehrlich, mal so ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung drin.
Das ist ja seit Jahren das Thema.
Absolut.
Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren Fans fordern Reservemannschaften in eine eigene Liga. Gibt für und wieder für beide Seiten. Jetzt Bremen hatte zuletzt auch noch in der dritten Liga eine Mannschaft. Bis vor kurzem, dann sind sie abgestiegen. Für mich gehören sie auch nicht in die dritte Liga. Für mich auch nicht in die Regionalliga. Ist halt schwierig. So, wenn du in der Regionalliga ambitioniert bist oder in der dritten Liga und stellst einen Etat auf die Beine, könnte die Zweitvertretung des Profiklubs das locker toppen.
Absolut.
Wenn man da irgendwelche Ambitionen hat, dann kann man da viel Geld reinstecken. Die Etats von Dortmund 2, Gladbach 2 sind ja auch sehr, sehr weit oben angesiedelt. Die trainieren und spielen unter Profibedingungen, teilweise ganz anders als viele Regionalligisten. Und daher verstehe ich diejenigen, die sagen, so ein bisschen was von Wettbewerbsverzerrung hat es.
Du weißt ja auch nie, wen die dann vielleicht mal runterschicken. Ne? Dann hast
ich
du
das sagen,
das
ist eine Wundertüte. Jedes Mal aufs Neue ist eine Wundertüte, dass du mal Rekonvaleszenten hast, mal Leute, die aussortiert wurden, was auch wieder anders ausgehen kann. Also muss nicht mal ein Vorteil sein. Manche haben auch einfach gar keine Lust da zu spielen und dementsprechend lustlos zeigen sie sich. Aber es ist generell einfach so, man möchte sich ja gerne auf Gegner vorbereiten und bei den Zweitvertretungen ist das einfach von Woche zu Woche schwierig.
Und ich merke schon raus, also wir sind beide ziemlich gespannt, wie die dritte Liga so laufen wird, weil es so viele Unbekannte irgendwie gibt, so viele Unwägbarkeiten. Also
ja, wir arbeiten gerade am Sonderheft und es gibt in jeder Liga ein Liga-Barometer und in der dritten Liga ist es wirklich schwer, weil gefühlt gibt es keine Mannschaft, die alles in die Tasche stecken wird. Gefühlt, es gibt keine chancenlose Mannschaft. Dementsprechend ist es wirklich so schwer vorzusagen, wer ist im Titelkampf, wer ist der Verfolger, wer rutscht unten rein. Wahrscheinlich ist es da tatsächlich auch so, dass auch ein bisschen Glück natürlich dazugehört, wenn man seinen Kader beisammen hat und nicht zu viel Verletzungspech hat, dass man da so ein bisschen ausreißen kann. Ansonsten sind die Vereine gefühlt wirklich sehr nah beieinander.
Also, es wird definitiv spannend. Dann lass uns hinter der dritten Liga so einen kleinen Haken machen jetzt erstmal. Und wir gucken natürlich auch, was machen die anderen Revierclubs. Das machen wir jetzt heute mal vielleicht ein bisschen zügiger. Zu Borussia Dortmund gibt es eine Sonderfolge mit dem Kollegen Sebastian Wessling. Der hat uns wirklich Eindrücke aus den USA mitgebracht, da wo der BVB jetzt gerade ist. Hört sich dann wie folgt an.
Das war ja jetzt das Testspiel, das erste im Rahmen dieser Reise gegen die Seattle Sounders, das Borussia Dortmund 3-1 gewonnen hat. Danach dann Roman Bürki bei uns und hat gesagt, ja, also bei ihm geht's eigentlich. Er hat vernünftig geschlafen. Einige Spieler sind komplett aus dem Rhythmus, aber auch er selbst, also auch Roman Bürki, ist nach dem Spiel tot.
Also da bekommt er auf jeden Fall dann die Infos aus Dortmunder Sicht. Wenn wir gucken, Schalke momentan auch Kurztrainingslager in Herzlage und natürlich immer noch mit dem Auge auf dem Transfermarkt. Da ist jetzt einer so ein bisschen aufgeploppt, der angeblich auch bei den Bayern im Gespräch ist, bei Werder Bremen im Gespräch ist und in der U21 ganz gut gespielt hat, Benjamin Henrichs. Ist das einer, der Schalke durchaus weiterhelfen würde?
Absolut. Also er wird Schalke auf jeden Fall weiterhelfen. Ein großes Aber. Wenn Monaco wirklich verkaufen will und zwischen 25, 35 Millionen erzielen
dann
will, dann
raus.
Schalke sowieso sofort raus. So viel können die gar nicht noch verkaufen, als dass das wahrscheinlich ginge, weil bisher hat Schalke nicht den Eindruck gemacht, dass sie so einen Transfer in der Größenordnung stemmen können. Sportlich würde er mit Sicherheit weiterhelfen. Ein ganz junger, ambitionierter Spieler, der Bastian Oczypka richtig Druck machen würde, hinten links. Dementsprechend
vor allen Dingen braucht man ja auch einen, der Bastian Oczypka wirklich
ja
Druck machen kann. Weil
Mendel hat es nicht geschafft.
Ja.
Und Henrichs würde es mit Sicherheit schaffen. Aber wie gesagt, wenn eine Leihe möglich wäre, okay. Aber beim Kauf wäre Schalke raus.
Ja, dann lass uns direkt weitergehen zum VfL Bochum. Auch da läuft noch die Vorbereitung, auch da ist noch ein bisschen Zeit, bis die zweite Liga beginnt. Allerdings jetzt momentan so die Testspielergebnisse vom VfL jetzt nicht so wahnsinnig vielversprechend.
Ja, genau. Gestern 2-1 verloren gegen Barnsley, englischer Zweitligist. War offenbar gar nicht so schlecht der Test. Chancenverwertung grausam. Dementsprechend kann man nur hoffen, dass sich das nicht durch die Saison so zieht, wo Hinterseher weg ist und man jetzt Gambula zwar fest verpflichtet hat, aber keinen wirklichen echten weiteren Stürmer dazugeholt hat. Bochum scheint im Moment wirklich nur noch Spieler abgeben zu wollen. Baris Ekinci ist heute verliehen worden in die zweite Liga Österreichs nach Klagenfurt. Ein vierter Torwart soll noch abgegeben werden. Ein Jan Wellers, ein U19-Talent, was gerade hochgezogen wurde, ist eventuell plus die beiden Routiniers Hoogland und Celozzi.
Das sind dann wahrscheinlich auch die wichtigsten Abgänge, sage ich mal, dass man die wirklich rauskriegt aus dem Kader,
genau.
Dann sowas schürt ja Unruhe.
Genau, und dann hat man eine Größe, mit der man arbeiten kann. Und wenn die Fälle Celozzi und Hoogland irgendwie noch abgearbeitet werden, dann bleibt vielleicht auch noch ein bisschen was im Etat für einen weiteren Spieler. Wenn, dann wollte man im Mittelfeld noch was machen.
Dann hat der VfL weiterhin die Augen offen und wir gucken natürlich zu guter Letzt dann auch nochmal in Liga 4. Gibt es ja auch genug Ruhrgebietsvereine. Christian, was sagst du, auf welchem Weg sind die Vereine da momentan?
Rot-Weiß Oberhausen, trotz der Niederlage gestern gegen Almelo, auf einem guten Weg. Auch der Test, ich habe ihn nicht live gesehen, aber soll sehr ansprechend gewesen sein. Die Vorbereitung läuft so, wie der Trainer Terranova sich das vorstellt. RWE, trotz des 4-6 am letzten Wochenende, auch auf einem guten Weg. Der Trainer wird vielleicht sogar glücklich gewesen sein, dass auch mal so ein Spiel dabei war, wo er gesagt hat, Leute, kommt mal wieder ein bisschen runter. Sechs Gegentore muss ja nicht unbedingt sein. In der kommenden Woche werden wir es groß besprechen. Dann steht die Regionalliga auf dem Plan mit dem Start. Und
da werden wir dann auch durchaus spektakuläre Gäste haben, wie ich finde.
Ja.
Verraten wir aber natürlich noch nicht.
Wir freuen uns. Und ich denke trotz allem, auch wenn jetzt die letzten Testspielergebnisse nicht so perfekt waren, dass RWO und RWE da auf einem guten Weg sind, um die Ziele, die sie haben, ganz oben mitzuspielen, auch erreichen können.
Ja, dann also nächste Woche der Start in der Regionalliga. Wie gesagt, wir dann mit Fußball in Zeit in der ganz, ganz großen, besonderen Folge mit Gästen zur Regionalliga. Und ansonsten, Christian, sind wir für heute durch.
Jawohl.
Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr da draußen irgendwelche Meinungen habt, Lob, Kritik oder von mir aus auch irgendwelche Anregungen, dann sagt uns das einfach. Schreibt das einfach in die Kommentare oder meldet euch über die Fußball Inside Facebook-Seite. Auch das funktioniert. Über Twitter sind wir eigentlich auch zu erreichen alle. Also überhaupt kein Problem. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann wieder nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.